Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche mit meinem heutigen Gast über die Macht der Marke. Wir leben in einer Zeit, in der sich Marktzyklen beschleunigen, Plattformen dominieren und einige Gewissheiten zu Recht ins Wanken kommen. Gerade deshalb ist es jetzt Zeit, wieder mehr Marke zu machen, im besten Sinne des Wortes. Zeit, sich ihrer Kraft bewusst zu werden, zu gestalten und Marken zu Leuchttürmen in der stürmischen See der Transformation zu machen. Doch Markenführung leidet unter Mythen, unter Mode, unter Meinung. Zu wenig Wissen, zu viele Buzzwords, zu wenig Struktur. Markenkraft ist deshalb eine Einladung, Markenarbeit wieder substanziell zu denken, Zugang zu belastbarem Wissen zu schaffen, das praktisch hilft und strategisch wirkt. Und da gibt es ein Buch, das genau den gleichen Anspruch verfolgt. Und es trägt den Titel Macht Marke aus dem Hermann Schmidt Verlag. Geschrieben von Lukas von Gwinner und Dirk von Gehlen. Es ist nicht nur ein Buch über Marken, es ist ein Buch für Menschen, die Marken machen wollen. Mit Haltung, mit Handwerk und mit Herz. Einer der Autoren ist mein heutiger Gast, Lukas von Gwinner. Lukas ist seit über 20 Jahren in der Markenführung unterwegs. Schon während seiner Schulzeit zog es ihn in die Agenturen. Er absolvierte ein duales Studium bei Zinsmeier und Lux, arbeitete danach in Markenagenturen und beriet Kunden wie BMW, Löwe oder Interspar sowie einige Start- und Scale-Ups. Heute ist er Leiter für Marketing und Digitales bei Finstral in Südtirol, einem führenden europäischen Fensterhersteller. Von der ambitionierten Strategie bis hin zum taktischen Gemetzel ist ihm kein Aspekt der Markenarbeit fremd. Er sagt, Marke ist ein guter Ruf und der ist mächtig und machbar. Wie er entsteht und wie man ihn pflegt, darüber wollen wir heute sprechen und da freue ich mich sehr drauf. Lukas, willkommen bei Markenkraft.
Hallo Olaf, tausend Dank für diese frühgenannte Einleitung.
Ja, als ich das Buch das erste Mal schon in der Hand hatte, war der Zauber schnell da. Ich meine, alle Bücher vom Hermann E. Schmidt Verlag sind sehr, sehr schön, aber es ist auch ein sehr schönes Markenbuch und wir sprechen da wahrscheinlich später noch drüber, die Macht der Schönheit für Marken.
Du sprichst mir aus dem Herzen, das ist auch ein Grund, warum ich das unbedingt bei Schmidt habe machen wollen, weil ich immer nicht verstehe, wieso die ganzen Marketingbücher so hässlich sind.
Ja, komisch, ne? Walk your talk sollte genau. Doch eigentlich die Devise Richtig. Sein. Aber du bist ja, wie wir gerade festgestellt haben, auch ein Markenkraft-Hörer. Deshalb kennst du das Format und deshalb kommen die klassischen Fragen ganz am Anfang. Was war das erste Geld, was du verdient hast und was hast du dann damit gemacht?
Das erste Geld, ich weiß nicht, ob es das allererste war, aber doch, das erste Geld, da muss ich noch eins weitergehen. Das erste Geld habe ich mit Kasperle-Theaterspielen verdient. Auf Kindergeburtstagen von Freunden meiner kleinen Schwester.
Okay, also im Showbusiness schon unterwegs
gewesen. Schon im Showbusiness unterwegs gewesen. Und das Zweite, was ich gesagt hätte, wäre eben Webseiten programmieren. Das habe ich schon mit, das kam dann damals auf, nicht? Self-HTML, Stefan Münz, wir erinnern uns. Genau, das habe ich mit 14, 15 angefangen und dann für alle möglichen Leute irgendwelche Webseiten programmiert.
Und was hast du mit dem Geld gemacht?
Mein Computer weiter ausstaffiert. Immer neue RAM-Chips reingesteckt und was man halt damals alles so gemacht hat,
ja. Und welche Marke, erinnerst du dich, hat so das erste Mal eine wirkliche Rolle in deinem Leben gespielt? Also klar, es gibt dann die Haribo und sowas weiter, aber wo du merkst, da hat eine Entscheidung doch hat stark davon profitiert, dass das Produkt irgendwie ein Markenartikel war.
Okay, das ist jetzt, also Asterix wäre so eine Marke. Ich hätte eher zum Asterix gegriffen als zum Lucky Luke. Obwohl, das stimmt auch nicht. Ich hatte auch genauso viele Lucky Lukes. Das fiel mir jetzt gerade ein. Das sind nämlich tolle Comic-Marken.
Das stimmt.
Genau. Ansonsten.
Okay. Irgendeine Anschaffung, an die dich erinnerst?
Eine Anschaffung, an die ich mich erinnere. Also, wie gesagt, ich habe viel Computergeschichten gehabt. Da gab es sicherlich 1000 Marken, an die man damals gedacht hat oder die man haben wollte. Ich bin sehr spät auf Apple gestoßen und habe vorher alles mit Windows-PCs gemacht. Deswegen war das immer eine sehr große Markendebatte, der ich beigewohnt habe und die wir ja dann alle verfolgt haben, weil das eben für Markenprofis ja auch eines der Best-Case-Beispiele ist. Aber bin ich jetzt, du fragst mich ja nach sozusagen nach den Anfängen von allem. Und da kann ich dir jetzt sagen, keine Ahnung, der Bauerjoghurt, der war immer sehr wichtig zum Beispiel. Ja.
Und wie ist dir das Konzept Marke dann das erste Mal begegnet? Also ich hatte ja schon in der Anmoderation gesagt, du wolltest ja eigentlich so als Jugendlicher schon in Werbeagenturen rein. Also wo kam das denn her? Also was hat das ausgelöst?
Also ganz am Anfang war es so, dass ich habe mich hat früh das Thema sozusagen der Öffentlichkeits- oder wie sagt man, also ich drücke das jetzt mit Worten aus, mit denen ich das damals nie ausgedrückt hätte, aber Öffentlichkeitsarbeit interessiert, weil ich Theater gespielt habe, Kindertheater gespielt habe. Und irgendjemand musste dann auch Plakate machen und irgendjemand musste auch Eintrittskarten und also das Ganze sozusagen gestalten. Und darüber habe ich dann eben angefangen, so kleine Gestaltungswelten aufzubauen. Das hat eben schon angefangen mit 12, 13, 14. Und von da aus ging das immer weiter. Und mein Bruder, der 5 Jahre älter ist, der war in der ganzen Agenturszene. Damals kam die New Economy auf. Konnte ich mir das immer sozusagen anschauen, was es da gibt. Und er hat dann so Zeitungen nach Hause gebracht, die Horizont. Ja. Und da habe ich dann durchgeblättert. Da war ich dann vielleicht 15, 16 oder sowas. Und habe festgestellt, das ist ein Beruf. Ja. Also Leute, die Corporate Design oder sogar Corporate Identity machen. Also wie abgefahren. Und dass etwas eine Identität hat, die man gestalten kann, die man sich vornehmen kann, das hat mich total fasziniert. Und dann dachte ich erst, dann muss ich irgendwas wie Designer werden und habe dann aber neben dem Job schon in einer Interaktivagentur gearbeitet und der hat einen Chef, die haben gesagt, du darfst auf keinen Fall Designer werden, du musst BWL studieren. Deine Fragen, die du stellst, die gehen weit über Design hinaus. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich eben BWL studiert. Aber mir war schon sehr klar, ich will irgendwas mit diesem Corporate Identity machen und habe dann auch sehr genau danach geschaut, also wo kann ich dann hingehen, habe ich bei allen großen Markenberatungen oder Markenagenturen damals beworben und bin dann bei Interbrand Sensible Looks gelandet für mein duales Studium. Und das war fantastisch, weil das war damals tatsächlich die größte deutschsprachige, wenn nicht international auch, aber vor allen Dingen Sensible Looks eben die größte deutschsprachige Markenagentur. Und wo man die ganzen großen Typen ja auch alle mitbekommen hat, also den Herrn Zinsmeier, den Dr. Häusler und wie sie alle hießen. Und da
Wie
hat
hast du
man,
die mitbekommen? Was waren da
junge
so,
ja,
sind da
Projekte mit denen
Anekdoten,
gemacht.
die,
Ach so,
genau,
oh, ich
sind
Anekdoten
da
mit denen habe.
Anekdoten hängen geblieben, wo du sagst, das sollte man bewahren für die Nachwelt?
Also vom Jörg Zinsmeier hat man natürlich 1000 gute Sprüche, die man, was gut ist, muss man nicht neu erfinden. Und zum Beispiel, es ist so ein geflügeltes Wort oder fokussieren, homogenisieren, penetrieren. Also der war halt, also das, was Zinsmeier ganz toll gemacht hat, ist, der hatte eine große Designagentur, aber der war enorm methodisch und der hat die ganzen Methoden, den ganzen Methodenkoffer sozusagen ständig perfektioniert, vor sich hergetragen, seinen Leuten gepredigt, seinen Kunden gepredigt und das war, man wurde darauf trainiert, methodisch sauber zu argumentieren, Logik war jedes Design wurde mit Logik erklärt. Das war sehr schweizerisch, es war alles sehr systematisiert und so weiter. Und das war natürlich Gold wert, ja. Und wenn man da 3 Jahre lang eben nicht nur in einem Standort arbeitet, sondern alle 3 Monate in einen anderen Standort wechselt, also dadurch dann auch plötzlich diese ganze Organisation kennenlernt, kannte ich halt alle 250 Mitarbeiter, wenn du so möchtest, und hatte immer die schöne Rolle, dass ich das Mäuschen im Raum war. Also ich war ja nur der Trainee, ja, da hat jetzt keiner drauf aufgepasst. Also ich durfte überall mitgehen, ich durfte alles angucken. Natürlich musste ich dann am Ende auch Pappen kleben, aber das war einfach ganz toll, um überall seine Nase reinzustecken. So. Und deswegen war das für mich absolutes Paradies als jemand, der sowieso schon gestartet war, eben mit dem Thema Corporate Identity.
Ja,
Und damit
also
ich
schon allein
ja.
dieses Triptychon, was du gerade gesagt hast, fokussieren,
Homogenisieren,
homogenisieren, penetrieren,
penetrieren.
das ist ja schon ein kleines Juwel.
Ja.
Und du hast ja später noch andere Markenberatungen kennengelernt. Wo würdest du sagen, wo ist der große Unterschied von Zinsmeier und Lux gegenüber den anderen Markenberatungen gewesen? War das das Schweizerische, dieses
Also das tatsächlich das
Mechanische auch, dieses
Methodische?
Feinmechanische?
Ja, nein, absolut. Dieses Methodische und dieses sehr methodische und auch teilweise sehr dogmatische, ja, also sehr wissen, wo sozusagen der Weg lang geht. Und ehrlich gesagt, ich habe gar keine anderen Markenberatungen kennengelernt, denn ich bin immer bei Ausgründungen von Interbrand gewesen. Also das heißt, ich bin immer mit Schülern von Zinsmeier und Konsorten, bin ich sozusagen mitgegangen und musste mich nie wirklich darum kümmern, dass es irgendwie weitergeht. Denn Es war lange Zeit so, dass gefühlt sozusagen die halbe deutsche Markenberatungs-, Markenagenturszene ja irgendwie Interbrand Sinsmann Lux beeinflusst war. Und das waren Leute, zu denen ich viel Zugang hatte, weil ich die halt alle irgendwann mal kennengelernt habe. So. Und das ist natürlich ein großes Privileg, macht großen Spaß. Es ist bis heute so, dass ich halt, dass man immer irgendwie jemanden kennt, von jemandem kennt, weil man irgendwie ja 2002 auf der Weihnachtsfeier und weiß noch. Genau.
Ja. Das ist ja wie bei in der Kreativbranche mit Springer und Jacobi. Das sind ja
Richtig,
heute noch
ganz genau. Ja, also
Netzwerke, die
total
auch heute noch
vergleichbar.
funktionieren.
Genau.
Ja,
Wir haben
interessant.
vielleicht weniger gekokst, aber ja. Genau. Und das ist aber tatsächlich witzig, weil du fragst, ich habe dann irgendwann eine andere Markenberatung kennengelernt, die aus einer komplett anderen Richtung kommt. Und das war so augenöffnend. Inzwischen weiß ich, dass das auch an dieser Markenberatung liegt, weil so wie die das machen, halt komplett anders ist. Und das ist das Institute of Brand Logic aus Österreich, wo damals 20 Leute waren und die sind eigentlich Change- und Transformationsberater gewesen. Und als ich kam, war ich einer der wenigen, die überhaupt irgendwas mit Marketing am Hut hatten. Ja? Und das für eine 20-Mann-Markenberatungsbude. Wo ich dann relativ schnell gelernt habe, also Moment mal, Marketing ist ja also bestenfalls eine Teildisziplin und dann auch noch nicht mal so eine besonders wichtige für Marke. Und da kommt es auf ganz andere Themen an. Und da habe ich noch mal unglaublich viel gelernt und auch meine ganze Profession, wie ich sozusagen andersrum anschauen gelernt.
Also das erklärt ganz viel, was ich an deinem Buch so schätze. Also das fand ich sehr interessant, weil das sehr systemisch ist und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber danke, das ist sehr erhellend. Jetzt bist du ja als Marketingleiter, wir haben gerade im Vorfeld darüber gesprochen, nicht unterbeschäftigt. Was war denn deine Motivation überhaupt, ein Buch zu schreiben über die Machtmarke? Und dann auch direkt die Frage hinterher, wie unterscheidet sich dieses Markenbuch, dass du das Bedürfnis hattest, das muss geschrieben werden, weil es gibt ja eine Menge Markenbücher, ne?
Richtig, genau. Es gibt eine Menge Markenbücher und ich habe auch vor einiger Zeit aufgehört, die aktiv zu lesen. Das habe ich in meinem Studium und in den ersten Jahren meiner Karriere noch häufiger getan, aber irgendwann legt man die dann auch beiseite, weil ich nie das Gefühl hatte, da kommt jetzt irgendwie nochmal was wesentlich Neues und Inspirierendes. Das, wie gesagt, erst als ich beim Institute of Brand Logic dann angefangen habe, kam das und da habe ich dann aber keine Markenbücher mehr gelesen, sondern da haben die mir auch relativ viele Bücher zum Thema Transformation und Change auf den Tisch gelegt, die ich bis dahin immer als Esoterik abgetan habe. Und was vielleicht auch eine sehr deutsche Sicht ist, ja, dass die Österreicher nicht so haben, aber das am Rande. Ich selber wollte immer ein Buch schreiben. Ich habe das schon seit über 10 Jahren vor, weil das halt auf der Bucketlist ist und weil ich bin ja so ein One-Trick-Pony. Ich mache immer nur Marke. Deswegen war klar, irgendwann wäre es schon toll, mal alles, was man so gelernt hat, mal so aufzuschreiben. Habe ich mir immer nett vorgestellt. De facto, ich bin Praktiker. Ich weiß nicht, wie man ein Buch schreibt. Das ist unfassbar anstrengend. Für dieses Buch habe ich 3 Jahre gebraucht. Also es brauchte dann schon noch den Dirk von Gehlen, guten Freund von mir, der bei der Süddeutschen Zeitung ist. Der von seinem Mindset immer so ist, wenn er was verstehen will, dann schreibt er ein Buch. So, deswegen hat er jetzt auch schon ein Dutzend Bücher geschrieben. Gerade ist sein neuestes rausgekommen zum Thema KI. Wunderbar. Und das ist immer hochinteressant, ihm zu folgen da drin sozusagen, weil indem er sich die Themen erschließt, und da geht es immer um popkulturelle Phänomene, die mit Digitalisierung, Veränderung und so weiter zu tun haben, dann gießt er das in ein Buch und das ist einfach sehr interessant, diesen Gedankengang mitzunehmen. Und mit dem kenne ich halt schon lange und der hat immer gesagt, das, was du über Marke erzählst, Lukas, das klingt so anders und vor allen Dingen so neu, das musst du doch irgendwann mal aufschreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, anders vielleicht, kommt mir auch so vor, ja, als die übliche Lehre. Neu ist das ganz sicher nicht, das ist uralt. Also Marke ist ja witzigerweise eins dieser Wirkprinzipien, die seit Jahrhunderten gleich funktionieren, selbst in diesem ganzen Wandel nicht zerbrechen, sondern im Gegenteil eigentlich eher einen Bedeutungsgewinn haben. Und bin dann aber seiner Einladung gefolgt und habe gesagt, na gut, dann schreiben wir das zusammen und du hilfst mir. Und so haben wir es auch gemacht. Er hat ein Kapitel geschrieben, ich habe 4 Kapitel geschrieben, aber er hat mir sehr geholfen dabei, dass diese 4 Kapitel lesbar sind und gut gegliedert und das Richtige nach vorne stellen und nicht in der Fachidiotie versinken. Und er hat natürlich auch mir immer wieder auf den Fuß getreten und gesagt, du musst jetzt schreiben, jetzt mach, mach, mach. Ja.
Ja,
Und so
super.
kam es
Okay,
dann.
verstehe. Ja, das ist gut. Willst du schnell gehen, geh alleine. Willst du weit gehen, geh zusammen. Und das ist
Genau.
ja ein Beispiel dafür. Dann steigen wir doch da mal ein. Also ne, das, was du da gefasst hast zwischen diese, oder ihr gefasst habt zwischen diese zwei Buchdeckel und wo du sagst, Marke, ja, man könnte auch fast sagen, es ist ein Naturprinzip und dann spricht man hier über Jahrmillionen, ne? Es ist Mustererkennung. Aber gehen wir mal davon aus, du sprichst ja auch davon, dass Marke Orientierung, Sinn und Vertrauen schafft, ne? Also wie definiert ihr eigentlich so die Rolle der Marke in der heutigen Welt?
Wir haben im Wesentlichen blicken wir mit zwei Wegen da drauf, ja. Also das eine ist sozusagen das Außenbild, auf das ja immer alle schielen und das auch sehr bekannt ist, dass Marke ja nach Marke oder das Markieren von Angeboten, dass das ja was macht und dass das eine Wirkung hat. Auf die können wir gleich eingehen. Und das zweite ist die Organisation, die ein Angebot erstellt, für die wirkt Marke auch nach innen. Und das ist der super spannende Teil, der immer etwas unbeachtet links liegen bleibt aus meiner Sicht. Bleiben wir bei dem Außenbild. Beim Außenbild ist die Wirkung von Marke ist einfach mega faszinierend, wenn man sie so runterbricht, dass diese Faszination auch klar wird. Das ist das, was mir in vielen Marketingbüchern dann immer so oder Markenbüchern immer so schnell verschüttet bleibt. Weil am Ende ist Marke einfach nur der gute Ruf. Es gibt andere, die haben gesagt, das ist sozusagen, das sind die positiven Vorurteile. Ja? Und der gute Ruf ist auch nicht so weit weg von Ashs Vorstellungsbild im Kopf der Konsumenten oder sowas. Ja? Also man kann das dann beliebig komplex ausdrücken, aber wenn man sich mal angewöhnt zu sagen, Marke ist der gute Ruf, dann ist das, nachdem man in seinem Business-Alltag ja jeden Tag irgendwie im Hechtsprung ins Detail unterwegs ist und irgendwelche MAFO-Zahlen interpretiert und irgendwelche dies und irgendwelche das und Vertrieb will jenes, dann ist es eigentlich ganz schön und orientierend, wenn man sich ab und zu mal zwickt und sagt, naja, das, was wir machen, trägt das eigentlich zur Bildung des guten Rufes bei oder nicht? So, weil das so ganz einfach ist. Und der gute Ruf ist einfach ein bestechend einfaches Prinzip, was den Leuten beim Entscheiden hilft. Ja, ich habe im Buch habe ich dieses Beispiel des Wassers, wo du sagst, ich habe halt zwei Gläser Wasser, eins links, eins rechts. Und wenn ich die Leute frage, entscheidet euch, dann können sie sich nicht entscheiden. Und wenn ich sage, woher das Wasser kommt, beim einen ist es ein Trinkwasserkrug und beim anderen ist es eine Flasche Aquapanna, dann können sie sich plötzlich blitzschnell entscheiden, weil sie den guten Ruf dieser beiden Angebote kennen und alles dazu abrufen können, innerhalb von Millisekunden. Und selbst wenn sie nicht alles darüber wissen, wissen sie doch vieles. Und es ist wahnsinnig hilfreich, sich am guten Ruf zu orientieren und seine Entscheidung zu treffen, weil es geht wahnsinnig schnell, es dekompliziert meinen Alltag ungemein und es ist meistens richtig. Und wenn es mal nicht richtig ist, dann merke ich es mir. Und dann ist beim Ruf wieder abgespeichert und beim nächsten Mal entscheide ich mich dann anders. Also es ist auch unglaublich praktisch. Ja? Und das ist so der Kern, die Quelle dessen, wo es anfängt, interessant zu werden. Und wo ich meine Kunden, mit denen ich zu tun habe, oder die Organisationen, mit denen ich arbeiten darf, die sind dann immer ein bisschen genervt, dass ich am Anfang relativ viel darüber rede, weil das ja ist ja alles klar, ne? Ist ja alles logisch. Wussten wir ja eh irgendwie schon so implizit. Aber die Folge davon, die Folgen davon, werden meist nicht gesehen. Also wenn du dann einen Schritt weiter gehst, sagst du, okay, wo kommt denn der gute Ruf her? Also wer bildet denn diesen guten Ruf? Ja, also wie machen wir denn das? Also, naja, ist ganz klar, der kommt dadurch, dass ich mit einer Marke in Kontakt komme. Ich habe Erlebnisse mit der. Also das ist das Prinzip der Touchpoints. Ja, also wir kommen mit dem in Kontakt, die Marke drückt sich aus, wir haben einen Eindruck von ihr, dadurch bildet sich der gute Ruf. Also wer macht in einer Organisation denn dann eigentlich Marke? Wer ist da zuständig? Alle. Alle, die einen Kontaktpunkt machen. Und das ist eine super Nachricht, weil so banal ist es. Und das ist eine beschissene Nachricht, weil das ist ganz schön viel. Das bedeutet nämlich, dass jeder meiner Mitarbeiter Marke macht. Und dass die Idee, dass nur meine Marketingdödel wissen, was Marke eigentlich will und wo die hin soll, dass die völlig bescheuert ist, weil das sind diejenigen, die machen zwar auch ein bisschen Kontaktpunkte, aber wahrscheinlich die uninteressantesten, weil Also ob das jetzt hübsch verpackt ist oder die Werbung toll war, bei aller Liebe, das ist auch eine Profession und ich mache das ja selber, das ist alles fein, ja. Aber wichtig, die eigentlich spannenden Kontaktpunkte sind, schmeckt's, wenn ich reinbeiße, kommt's heile an, hat mich jemand beraten, welches Angebot ich genau wählen soll, solche Sachen, ja. Also da, wo man eigentlich als Markentyp normalerweise aus dem Raum geschickt wird und sagt, jetzt kommen die Jungs, die die richtige Arbeit machen. Und wenn man mal da ist und sich überlegt, okay, lass uns hier mal anfangen zu arbeiten, dann wird Marke plötzlich richtig spannend.
Super, also sehr schön beschrieben. Ja, die Brand Experience ist das, was alles, was zählt.
Richtig.
Und dann dieses Management dieser Brand Experience ist die große Herausforderung, die wir da haben. Und da sind wir dann beim Thema Komplexität und beim systemischen Denken und auch Handeln innerhalb dieser Zusammenhänge. Super. Also wir vermessen ja auch Brand Experience und das, was du da gerade erzählst, ist genau das, können wir auch aus den Daten ablesen. Bei den meisten Marken sind ungefähr 20 bis maximal 30% des Markenerlebens ist Kommunikation. 70 bis 80% sind andere Touchpoints, die klassischerweise, so wie du es gerade beschrieben hast, nicht als Marke definiert werden, aber vielmehr Marke bilden.
Ganz genau.
Und ja, so, und dann lass uns darauf fokussieren, weil dein Buch ist so reichhaltig, und ich empfehle es allen zum Kauf, weil es wirklich ein Gesamtaufschlag ist. Aber das, was du gerade richtigerweise gesagt hast, was viele Leute eben nicht auf dem Schirm haben oder leicht vergessen, ist auch die Wirkung der Marke nach innen, auch als Führungsinstrument. Da würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen und dann auch in der Praxis sozusagen, weil du sagst ja auch selber, du bist Praktiker, du kommst aus der Praxis und das ist total wertvoll, keine sozusagen erforschten Erkenntnisse, sondern erlebte Dinge. Und das ist ja, wie ich sagte, das taktische Gemetzel, was im Alltag
Absolut,
dann
ja.
so passiert. Und das ist total interessant, da mal drüber zu reflektieren. Aber nochmal kurz zu dem Buch. Das Buch ist ja auch ein Werkzeug. Ihr wollt ja ein Werkzeug geschaffen, was auch mit vielen Checklisten und tausend Sachen ausgestattet ist, neben dem schönen Layout. Wenn du dir wünschen würdest, also für wen hast du speziell das Buch geschrieben und was sollen die nach dem Buch am besten anders machen oder zumindest anders sehen?
Also, wir haben es geschrieben für Kreative. Weil wir glauben, dass Marke das Werkzeug der Kreativen ist. Denn diejenigen, die in der Lage sind, neue Dinge in die Welt zu setzen, zu gestalten und nicht nur zu verwalten, sondern eben zu kreieren, dass die sich gut organisieren müssen, wenn sie ihre Kreation wirksam einbringen wollen und nicht wegverwaltet oder wegargumentiert oder was auch immer. Ja? Und deswegen ist das so breit gefasst. In unserem Buch haben wir außerdem uns natürlich der Frage stellen müssen, für wen ist eigentlich Marke das richtige Werkzeug? Und das Erste ist dann immer, ja, Unternehmen müssen Marke machen. Wir sind dann relativ schnell dazu gekommen zu sagen, nee, nee, wir reden mal lieber nicht von Unternehmen, wir reden von Unternehmungen. Denn der Kirchenchor und die NGO sind genauso Profiteure vom Prinzip Marke und der selbstständige Freelancer auch, wie es ein börsennotierter Konzern wäre. Das Prinzip Marke funktioniert auch identisch. Ja, also das ist ja auch so ein Phänomen. Und deswegen sprechen wir immer von der Unternehmung. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich häufig gefragt wurde in meiner Rolle als Berater, ist, ja, haben Sie denn Branchenexpertise? Und ich den Leuten dann sage, ja, selbstverständlich nicht. Ich habe Markenexpertise, die Branchenexpertise haben ja Sie. Und die werde ich nie so gut haben wie Sie, weil Sie sind da ja die absoluten Fachleute. Ich kann Ihnen sagen, wie Marke funktioniert. Und deswegen habe ich auch schon Bäcker, Banken, Fernsehhersteller, Autohersteller, jetzt ein Fensterhersteller, jede Menge Software-as-a-Service-Startups und so weiter beraten. Und das auch mit glücklicherweise mit einigem Erfolg, ja. Weil wir immer wieder drüber reden konnten, sozusagen, wie funktioniert das Prinzip Marke eigentlich für euch? Und darin muss man ja gut sein.
Da mal kurz eingehakt. Das heißt, du bist parallel zu deiner Tätigkeit als Marketingleiter bei Finstral, bist du auch noch als Markenberater tätig?
Also ich habe
Das.
immer parallel neben meiner Haupttätigkeit sozusagen beraten, auch neben meiner hauptberuflichen Angestelltenberatertätigkeit habe ich das schon gemacht und habe dann eben einmal, ist eine klassische Karriere, ne? Ich habe einmal ein Unternehmen gefunden, die mir so toll schienen, dass ich dann da die Seite des Tresens wechseln konnte. Das ist Finstral, eben dieser Fensterhersteller in Südtirol. Und denen habe ich natürlich von Anfang an gesagt, okay, ich mache das und ich mache das auch mit vollem Herzen, aber ihr müsst mir verzeihen, Ich bin ein Markenmann. Das heißt, mich interessiert wahnsinnig, wie ich jetzt den Fensterhersteller zur führenden Premium-Marke in Europa mache. Aber wenn ich jeden Tag nur über Fenster nachdenken muss, dann werde ich wahnsinnig. Und deswegen gibt mir die Möglichkeit, dass ich in kleinem Rahmen, sehr eingeschränkt, aber in kleinem Rahmen noch weiter beraten darf. Das haben sie dann zähneknirschend hingenommen. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe damals war ich 2 Wochen da, sozusagen dann fest angestellt und nicht mehr nur als Berater. Da rief ein guter Freund an und meinte, du, ich habe ein Problem. Ich habe gerade 15 Operationalisierungsworkshops an den Spiegel verkauft und jetzt fehlt mir ja jemand, der mit mir dahin fährt. Und da habe ich gesagt, na gut, dann Kalender raus, schreiben wir das mal rein. Und dann haben wir diese Workshops vom Spiegel gegeben, was eine große Freude war. Aber ich bin ja nicht 15 Jahre Markenberater, um dann nicht zum Spiegel zu fahren und Workshops zu geben. Also das macht man einfach nicht. Und das hat dann auch mein Fensterhersteller eingesehen,
Ja, toll.
dass ich das nicht mehr
Ich
machen muss.
meine, in gewisser Weise, man könnte es ja reframen, ne, was ja ein guter Markenberater auch kann. Man kann sagen, hör mal, ihr profitiert da total von, weil ich steige ja ständig in andere Geschäftslogiken ein. Ich steige tief sozusagen in andere Branchen ein. Und wenn ihr eins braucht, ist immer Innovation, Blick über den Tellerrand. Und das kriegt ihr bei mir
Das
mitgeliefert.
ist tatsächlich so. Das beweist sich auch. Also inzwischen habe ich auch Agenturen, die wir in einem Projekt beschäftigt haben, sozusagen, habe ich jetzt mitgenommen in meinen Hauptjob und umgekehrt. Und das befruchtet sich natürlich alles. So
Okay.
muss das ja auch sein. Aber es muss natürlich auch immer klar sein, sozusagen, dass man das, ja, dass ich natürlich hauptamtlich für den Fensterhersteller da bin, sozusagen. Es soll nie zu seinem Schaden sein. Ja, ich kann
Dann
jetzt
lass
nicht.
uns darüber auch speziell sprechen, sozusagen jetzt mal in der Anwendung von all dem. Also das, was schon anklang, ne? Also Marke als mehr als Marketing sowieso, Treiber des Wandels, ne? Verankerung der Werte im Unternehmen, aber vor allen Dingen das, was du gesagt hast, Instrument der Führung. Das heißt, wie hast du das dann bei Finstral? Wie manifestiert sich das bei Finstral?
Na, das manifestiert sich vor allem mal vor meiner Zeit, nämlich dadurch, dass Finstral ein 50 Jahre alter, damals fast 50 Jahre alter Fensterhersteller, der kurz davor war, in die zweite Generation überzugehen, sich gefragt hat, wie gehen wir eigentlich in Zukunft weiter, wo wir als italienischer Fensterhersteller, der noch vor dem Euro als der Billigheimer in Europa unterwegs war, aber immer schon ein sehr hochqualitatives Produkt und mit sehr ungewöhnlich hoher Wertschöpfungstiefe macht. Wie kriegen wir eigentlich unsere Preise künftig durchgesetzt? Wie können wir gegen Osteuropa bestehen? Welche Rolle wollen wir eigentlich einnehmen? Wo wollen wir in Zukunft hin? So. Und wie macht man das? Also man kann ja dann ausrufen, ja, wir wollen Premiumhersteller werden, aber also das reicht ja noch nicht. Das ist ja noch nicht sehr handlungsleitend. Also das ist ja immer nur der Ansatz. Ja, danach müssen ja dann noch ein paar inhaltliche Themen folgen. Und dann haben sie schon gemerkt, okay, das könnte mit dem Thema Marke zu tun haben, weil die sahen damals, ich will ihnen nicht zu nahe treten, das Produkt war schon immer fantastisch, aber sie sahen ein bisschen aus wie der kleine Fensterbauer vom Berg, obwohl sie schon damals einer der größten in Europa waren. Und da stimmte sozusagen die Produktqualität mit dem Außenbild noch nicht so ganz überein. Und die sind dann, haben sich verschiedene Leute angeguckt, die ihnen dabei helfen können, und sind dabei an das Institute of Brand Logic, geraten, die ihnen damals geraten haben, wisst ihr was, wenn ihr Marke machen wollt, dann ist das Schlauste, dass ihr nicht jetzt 5 Berater von uns holt und mit 5 Leuten bei euch zusammensetzt, und die denken sich was Schlaues aus, sondern das Beste wäre, ihr nehmt eure gesamte Organisation, einen repräsentativen Querschnitt davon und erarbeitet das für euch gemeinsam. Und wir kommen dann zu zweit oder dritt und facilitaten diesen Prozess. Weil die Reaktanz einer Organisation auf alles, was man da erarbeitet, natürlich enorm hoch ist, wenn die gar nicht dabei sind, das zu erfinden. Und so haben sie es dann gemacht. Die haben 50 Leute zusammengestellt, einmal quer durchs Unternehmen und haben dann ein halbes Jahr lang das Markenprofil geschrieben. Und da kann man jetzt sagen, oh, das ist aber ungewöhnlich, dass die Südtiroler sich das da geleistet haben. Beim Institute of Brand Logic war das nicht ungewöhnlich. Da war das mit jedem Kunden so. Unglaublich schwierig, die so zu akquirieren. Hat teilweise im Schnitt hat es gleich 2 Jahre gebraucht. Aber in der Rückschau, ich habe 3 Jahre da gearbeitet und wenn ich mir anschaue, was ich in den 3 Jahren an Projekten gemacht habe, und mir anschaue, was ich in den 12 Jahren davor an Projekten gemacht habe, dann muss man sagen, die Projekte bei Brandlogic haben deutlich mehr Spuren bei der jeweiligen Kundschaft hinterlassen als das, was ich vorher getrieben habe.
Lass uns da mal ganz kurz einhaken. Worauf führst du das zurück? Das heißt, also was sind denn typische Herausforderungen bei so einem Prozess, Hindernisse und warum also das ist ja diese systemische Vorgehensweise von der Brandlogic. Was waren das für Effekte, die du beobachten konntest bei den Kunden?
Also was überhaupt nicht zu unterschätzen ist, ist der kollektive Prozess, den man beim Kunden auslöst. Also erstmal, dass man wenn wir jetzt darüber reden, sozusagen ist es vielleicht schlau, sozusagen so ein bisschen sozusagen den guten und den schlechten Prozess gegenüberzustellen, ein bisschen rhetorisch. Ja? Der normale Prozess, den ich kannte, war, wir kommen halt zu fünf, da kommen halt fünf Leute irgendwie vom Unternehmen, irgendwelche Stabstellen, dann noch die Marketing-Fiffis und dann mit denen hat man gemeinsam das Markenprojekt gemacht. In dem Prozess hat man dann noch lauter Interviews geführt, natürlich mit allen Bereichen, so wie man das so halbstandardisierte Interviews mit jedem halt ein Stündchen irgendwie zusammengehockt, der irgendwie wichtig ist und mit dem nochmal ein Videocall aus Shanghai. Und was, also so macht man das ja. Desk Research, bisschen Marfo, dann Präsentation zusammenstellen, Status Quo, dann natürlich auch mit den Leuten aus der Geschäftsleitung und dann hat man ein Meeting mit der Geschäftsleitung für 1,5 Stunden. Also am Ende war es nur eine Stunde, weil der eine musste früher weg, aber egal.
Hat auch im Meeting noch telefoniert.
Ja, logisch hat er im Meeting telefoniert, natürlich. Weil da war was Wichtiges.
Genau.
Und dann hat man irgendwie, dann gibt es eine Präsentation, da zeigt man den Status Quo, das geht dann vielleicht 2 Stunden oder vielleicht so den Vormittag und dann am Nachmittag, wie wir die Zukunft lösen und was das Markenprofil ist und das ist es dann und jetzt starten wir jetzt mal in die internen Verankerungsprojekte. So, ja, das war so, ist so der holzschnittartig der Ablauf, der heute noch immer nicht besonders unüblich ist. Also das ist eigentlich, so macht man es oft. Und jetzt der Prozess, wie er sein sollte, wäre eher so, dass man sagt, okay, wir schaffen erstmal in der Führung darüber Klarheit, dass wir das wollen. Das reicht ja nicht, wenn nur einer davon überzeugt ist. Das muss schon das komplette, die Geschäftsleitung, das C-Level, die Entscheider, wie auch immer das in der Unternehmung ist, die müssen erstmal sich einig darüber werden. Das braucht manchmal mehrere Gespräche, bis man eigentlich einig darüber ist, dass man A, ein Problem hat, und B, dass man das Problem auf eine gewisse Art und Weise angehen kann, weil der Handlungsdruck, also ohne Dringlichkeit braucht man das Thema nicht angehen.
Ja? Super, lass uns da mal kurz tiefer einsteigen. Super klasse, das heißt first sell the problem, then the solution. Das heißt, wie schaffst du es denn überhaupt, weil Marke ist ja sowas, das ist ja bei denen unter ferner liefen, da machen wir irgendwas hübsch und jetzt kommt da jemand und sagt, nee, Marke, das ganze Unternehmen wird davon berührt und wir müssen uns jetzt hier zusammensetzen, damit hier so ein strategischer Wille entsteht. Wie brecht ihr dieses Verständnis? Zum Beispiel gibt es dann Erfahrungen, wo du sagst, das funktioniert so und so besonders gut. Eventuell, dass man das Wort Marke gar nicht in den Mund nimmt, sondern durch andere Begrifflichkeiten ersetzt.
Ja, also wenn es hilft, dass man Marke nicht sagt am Ende. Marke ist, ich benutze das Wort Marke immer deswegen, weil das Oma-kompatibel ist. Also das versteht auch meine Oma. Wenn ihr das Purpose oder Strategie oder Idee, Identity, was auch immer nennen wollt, bitteschön, macht doch. Aber mir ist das, ich habe es gerne mit einfachen, möglichst deutschen Worten, deswegen Marke. Wie macht man das, dass die das verstehen? Naja, am besten, indem ich denen nicht erzähle, wie es geht, sondern am besten, indem die erzählen, was sie für Herausforderungen haben. Ja, stelle ich auch ein Buch vor, gibt es dann so Gesprächstechniken. Erstmal stellt man ihnen Orientierungsfragen, dann lässt man sie beschreiben, was das eigentliche Problem ist. Dann lässt man sie beschreiben, was die Auswirkungen des Problems sind, ja, wenn die denn in 5 Jahren noch weiter bestehen. Und dann fängt man an zu fragen, was denn Lösungen sein könnte. Und erst in diesem letzten, vierten Phase geht man darauf ein, oder spielt man Dinge ein, wo man anreißt, was Lösungen sein könnten. So. Erstmal nehme ich dir halt, also meine Haltung grundsätzlich ist natürlich, wie ich ja als Eingang schon beschrieben habe, also Marke ist natürlich nichts Nebensächliches, sondern aus meiner Sicht gibt es nichts, was relevanter ist für ein Unternehmen als Marke. Aus dem simplen Grund, weil ja kein Mitarbeiter da draußen aufsteht dafür, dass irgendjemand eine Unternehmenskennzahl hingeschrieben hat. So, lass uns mal 50.000 Abos mehr machen bis Ende des Jahres. Jo, also das hilft mir ja nichts, ja. Aber wenn man mir sagt, ich möchte das führende Fachmedium für, keine Ahnung, die Fenster- und Glasbranche werden, dann habe ich schon eine deutlichere Idee davon. Ja, vielleicht qualifiziere ich das dann noch ein bisschen. Aber wie gesagt, also ein inhaltliches Ziel zu setzen und nichts anderes ist ja Marke, ein inhaltliches Ziel zu setzen ist auf jeden Fall deutlich motivierender für die komplette Organisation oder deutlich handlungsleitender für die komplette Organisation, als es irgendeine Unternehmenskennzahl sein könnte. Genau, und ich versuche halt mit den Führungskräften, mit denen ich da spreche, erstmal herauszufinden, vor welcher Problematik stehen die eigentlich, welche Auswirkungen fürchten die. Und wenn sie mir das beschreiben, dann kann ich ihnen natürlich auch relativ schnell verdeutlichen, dass die Lösung in vermutlich eher einem komplexeren Angang für das Thema liegt, als dass sie jetzt mal schnell an ihrer Strategie im Subpunkt 3.4 irgendwas ändern und dann noch einen neuen Claim und ein bisschen Marketingsoße drüber und dann funzt das schon. So. Das kann man Ihnen dann sagen, dass das vermutlich nur ein Strohfeuer wird und ein bisschen Reaktanz in der Unternehmung hervorrufen wird. So, das ist so zumal das Setting, ja. So kriegt man
Ja.
Dringlichkeit hergestellt.
Genau, du hast ja gerade den Standardprozess beschrieben
Ja.
und wie sieht dann der optimale
Der
Prozess
optimale
aus? Dann
Prozess
ist
ist, ich habe eine
der
Führungsqualifikation.
strategische Wille.
Genau, da sind jetzt ein paar Führungskräfte, die sagen, also wir müssen das Thema wirklich angehen, wir müssen es richtig angehen. Okay, dann lass uns ein Markenprofil schreiben. Super, lass uns ein Markenprofil schreiben. Dann ist die erste Frage, wer schreibt eigentlich dieses Markenprofil? So, und dann ist der Vorschlag, naja, schön wäre, bevor wir uns überlegen, wer schreibt das Markenprofil, sollten wir uns fragen, wer soll es denn nutzen am Ende? Und dann kommt man ja relativ schnell darauf, es wäre schon toll, wenn die Organisation das nutzt. Und zwar nicht nur die Marketingabteilung, sondern am besten alle Abteilungen, weil das wäre ja unser gemeinsames Markenprofil. Und dann kann man es ja so rückwärts engineeren, ja. Also dann kannst du sagen, okay, Achtung, ist das jetzt eine schlaue Idee, dass ich lade mir so ein paar geile Berater ein, meinetwegen auch aus London, mit denen mache ich ein geiles Markenprofil, weil wir die Geschäftsleitung, wir fahren jetzt irgendwie nach Tirol in die Berge auf die Hütte, schließen uns Wochenende ein, das wird voll geil. Dann fahren wir wieder zurück, wir haben ein cool von denen aus London, haben wir ein geiles Markenprofil geschrieben bekommen und machen jetzt was? Ja, wir gehen jetzt zu unserer Organisation, da machen wir so ein Town Hall Meeting oder irgendwie sowas und da erzählen wir dann, was wir geiles Schlaubi-Schlumpf uns da ausgedacht haben und sagen, ist doch mega, macht das jetzt mal alle. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die da unten stehen und das dann auch mega finden, dass sie das nicht nur mega finden, weil sie glauben, sie können da Karriere machen mit, sondern weil sie wirklich überzeugt sind, das ist echt cool und das ist genau das, worauf sie gewartet haben. Ich glaube, es wäre viel hilfreicher zu sagen, ich lade euch mal alle ein in einen kollektiven Prozess. Wir setzen uns zu 50 Leuten hin. Wir ermitteln erstmal gemeinsam, wo wir gerade stehen. Ja, also was ist die Realität? Weil das ja auch immer wieder die Erkenntnis ist, wir haben alle unterschiedliche Sichten aufs Gleiche. Wir müssen, selbst wenn wir wissen, wo alle Probleme sind, für den einen ist ein Problem, was in der Unternehmung ist, Kikifax, das ist für den anderen die Welt. Und wir brauchen mal die Zeit und den Raum und den formellen Rahmen, um gemeinsam auszumitteln, wie wichtig sind denn welche Probleme, ja? Und wo stehen wir denn da alle gerade? Und wenn wir diesen Common Ground geschaffen haben, dann können wir darauf aufsetzen und sagen, ja, und was könnte dann unsere Zukunft sein? Und dann entwerfen wir verschiedene Zukünfte und handeln die miteinander aus. Und dann werden die verdichtet und dann haben wir ein Markenprofil. Und dieses Markenprofil ist dann möglichst scharf formuliert. Dabei helfen mir dann meine Facilitator und Moderatoren, ja, dass die das schon oft gemacht haben, wie man das schön auf den Punkt bringt. Aber ich präsentiere das dann meistens vor Leuten. Ich habe dann auch immer schon, das ist immer ein spannender Termin, weil man sich denkt, oh, jetzt zeige ich das 50 Leuten, was wir sozusagen in Essenz da aufschreiben. Aber das Spannende ist, selbst Dinge, die skeptisch und unangenehm diskutiert wurden, dass die dankbar angenommen wird, dass die gelöst wurden. Ja, und dass sich dafür ein Weg entschieden wurde und dass da eine Antwort gegeben wurde. Vielleicht auch eine, die man selber als mittlere Führungskraft, die daran teilnimmt, sozusagen gar nicht hatte am Anfang als Idee oder man hat dagegen argumentiert, aber man versteht, warum sich das Kollektiv dafür entschieden hat und dafür diskutiert hat, das so zu machen. Und dann habe ich schon 50 Botschafter kreiert, bevor ich das Markenprofil überhaupt fertig habe. Und das sind dann auch noch die wirkungsvollsten Botschafter, weil das sind wirklich die Umsetzung treiben werden. Und das ist natürlich eine absolute Raketenschub-Superkraft, die man da kreiert hat, die man aus anderen Markenprojekten ja nicht im Ansatz kennt. Ja? Und dann kann man immer noch jede Menge Fehler machen, indem man als Geschäftsleitung diese Kraft dann nicht nutzt. Aber erstmal hat man sie aufgebaut, das ist ja schon mega.
Ja, ja, also das, was ich gerade gehört habe, ist, dass der Prozess eigentlich Teil des Nutzens auch schon ist. Also egal, wie am Schluss das Profil ist, allein, dass die Leute sich über ihre Probleme, Wünsche, Träume ausgetauscht haben, ihre Energien miteinander
genau.
In dem Moment verbunden haben. Das ist eigentlich schon für die Unternehmung ein Riesennutzen. Jetzt unabhängig von dem, was am Schluss auf dem Papier, am besten in einem mehrseitigen PDF abgelegt im Intranet, dann am Schluss als Ergebnis
rauskommt.
Aber schau,
rauskommt. Da habe ich zwei nette Punkte dazu. Ich habe das mal gemacht für die Interspar. Da haben wir die Backstube von der Interspar neu konzipiert. Die haben eigene Handwerksbäckereien und verkaufen das in ihren Hypermarktfilialen. Das heißt, in diesem Prozess waren Bäckermeister drin, genauso wie Leute, die verkaufen und Marktleiter sind und Einkauf und Logistik und all die saßen da drin. Also sehr heterogenes Völkchen. Und das Interessante an einem Lebensmitteleinzelhändler ist, dass der auf den Kassenbon genau alle Bewegungen im Markt registrieren kann, und zwar jeden Tag. Also die haben eine enorm genaue Auswertung von was da eigentlich passiert. Und die konnten schon an den Verkäufen des Backstubensortiments, während das Projekt lief, erkennen, dass sich was tut, bevor wir ein Markenprofil geschrieben haben. Einfach weil die Gruppe plötzlich miteinander in Kontakt war und plötzlich Leute miteinander bekannt waren und vor allem Reklamationsfragen auf dem kurzen Dienstweg klären konnten, die sie vorher nicht gelöst gekriegt haben. Was auch zeigt, wie schlecht wir sind in Organisationen, wie schlecht wir sind, sozusagen unsere Organisation tatsächlich im Gespräch miteinander zu halten. Ja? Genau, das ist ein Punkt. Jetzt hatte ich noch einen anderen Gedanken, der ist mir jetzt gerade entfleucht.
Aber da kann ich hin, das ist so ein super Punkt, dass ich den nochmal verstärken möchte. Kannst du drüber nachdenken, was du noch sagen wolltest, dass die Marke auch die Aufgabe hat, die richtigen Gespräche in der Organisation zu erleichtern oder sogar anzuregen, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Dass die richtigen Leute miteinander ins Gespräch kommen und dann auf die richtige Weise. Und dass der Markenprozess, wie du ihn gerade beschrieben hast, da enorm zu beiträgt, aber dann später auch das Ergebnis natürlich als Bezugspunkt immer sehr gut dienen kann, wenn Konflikte entstehen, weil jeder hat ja immer unterschiedliche Sichtweisen auf, was Erfolg ausmacht.
Wir sind jetzt gerade sozusagen, wir haben gerade die Rampe raufgeschrieben, bis wir das Markenprofil haben, und jetzt schlägst du ja die Brücke dazu. Was machen wir denn mit dem Markenprofil dann im Alltag? Weil nur an die Wand hängen als schönen Sonntagsspruch, das bringt es ja nicht. Ja, also das kann es ja nicht sein. Also dann brauche ich auch den ganzen Zauber nicht. Entweder, das kann man auch in so einem drittklassigen Vertriebsmeeting noch valide als Argument einführen, was jeder glaubt im Saal, oder das Markenprofil ist scheiße. Ja, also damit ist nicht gesagt inhaltlich scheiße, sondern vielleicht auch prozessual scheiße eingeführt. Ja, also ein Markenprofil, was das nicht kann, ist sein Papier nicht wert. Also das ist schon das, was wir erreichen müssen. Dass alle, die strategische Entscheidungen, und seien sie auch nur klein, im Unternehmen treffen, dass die wissen, naja, Moment, wir haben ja gesagt, wir wollen in die Richtung. Ja? Wie kann ich denn jetzt dazu beitragen, dass wir in die Richtung gehen? Und das ist, was wir aufbauen und erreichen wollen. Das heißt, so müssen wir es schreiben, aber so müssen wir es dann auch leben. Ja? Wir müssen also in all unsere strategischen Diskussionen das Markenprofil einspielen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Techniken dafür haben, dass wir dazu befähigt sind, dass die Geschäftsleitung das weiterhin ernst nimmt, wahrscheinlich strenger vor sich herträgt, als in den unteren Etagen das dann noch gemacht wird, also mit positivem Vorbild da vorangeht. Und das ist das ein bisschen Unschöne an dem Konzept, und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum das oft dann auch mal fallen gelassen wird. Und ich muss die Geschäftsleitung dazu ermutigen, sich damit komplett entscheidungstransparent zu machen. Die sind plötzlich erwartbar in ihren Antworten, weil in welche Richtung die tendieren, das steht ja schon in dem Markenprofil. Das heißt, ich kann nicht mehr jeder dahergelaufenen Opportunität hinterherrennen oder was irgendein Trendberater gerade gesagt hat oder Scott Galloway hat gemeint oder was auch immer, das geht nicht. Mhm. Ja? Sondern ich muss alles, was kommt, muss ich nehmen und muss meinen Mitarbeitern oder Kollegen oder was auch immer, muss ich halt vormachen, ich nehme diese Idee und halte sie vor den Spiegel des Markenprofils. Und dann schauen wir, was für uns da drin steckt.
Und dadurch sind sie auch kritisierbar. Und das ist natürlich etwas,
absolut.
was.
Sie sind, wir haben ein Common Ground, auf dem wir alle argumentieren können. Nicht nur Finance mit HR, mit Product, mit Marketing, sondern auch über die Hierarchie nach oben. Ja?
Dann lass uns doch jetzt mal ein Beispiel nennen aus deiner Praxis, wo dann dieser schmerzhafte Weg, wo sich Führungskräfte praktisch verletzbar machen, kritisierbar machen, transparent machen, sich gelohnt hat. Hast du da ein Beispiel für, wo man sagt, da ist etwas gelungen?
Ja. Da bleiben wir bei unseren Bäckern, das ist so ein schönes Beispiel, oder? Bei den Bäckern war es so, die haben, die muss man kurz einführen sozusagen, die Interspar ist eine Hypermarktkette in Österreich. Das ist eine, Spar ist generell die größte Lebensmitteleinzelhandelskette in Österreich. Diese Interspar, die haben 70 Interspar-Märkte. Da haben sie Food- und Non-Food-Artikel und unter anderem schon seit den 70er Jahren haben sie da betreiben sie eigene Backstuben und mit denen backen sie frisch für diese Filialen. Also richtig Bäckerhandwerk. Warum machen sie das? Weil Backwaren sind Kaufstätten entscheidend. Also wenn du einmal weißt, wo du ein gutes Baguette findest oder dieses eine geile Schwarzbrot, ja, dann fährst du genau dahin und den Rest kaufst du dann auch da ein. Deswegen lohnt sich das so sehr. Gute Backwaren zu machen, weil die Leute das eben anzieht und den Resteinkauf dann eben da machen. Das ist sinnvoller als, keine Ahnung, Frischfisch anzubieten. Das war damals richtig und das ist heute immer noch richtig. Als wir dann dazu kamen, und das ist jetzt schon 10 Jahre her, ja, da hatten das auch andere begriffen. Unter anderem in Österreich ganz stark der Hofer, was in Deutschland Aldi heißt. Und der Hofer hatte das so stark gemacht, dass sie ein eigenes Backkonzept lanciert haben, das nennt sich Backbox. Und da siehst du auch, wie stark Kaufstätten entscheiden. Das ist, die haben nämlich, das ist das einzige Sortiment, der einzige Sortimentsbestandteil, den sie auf die Fassade genommen haben. Die haben die sichtbare Backboxen auf ihre Filialen oben drauf gebaut, also einfach nur so Pappdinger, damit man sieht sozusagen, dass das ein Hofer mit Backbox ist, ja, was und haben da frisch und duftend Brötchen rausgebacken und alles mögliche, also vor allen Dingen Gebäck. Nun stand Interspar da, unter anderem mit der Entwicklung und noch vielen anderen, aber so, und außerdem einer Backstubenlandschaft, die so ein bisschen in die Jahre gekommen war und für Prozessen, die so ein bisschen verschlackt waren und so weiter und war eigentlich vor der Frage, betreiben wir jetzt unsere 8 Backstuben noch oder ist das zu aufwendig? Und gliedern wir die aus und dann müssen die mal selber sehen und dann alle möglichen verkaufen oder also lohnt es sich für uns eine eigene Backstube mit höchster Wertschöpfungstiefe sozusagen vom Mehl angefangen zu betreiben oder nicht? Und dazu hat man sich dann eben zusammengesetzt. Und dann haben wir in diesem Dialog haben wir dann eben besprochen, dass wir, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir halt nutzen, was wir haben. Wir sind dann auch, haben so Ausfahrten gemacht, Benchmark-Safaris, haben immer 4 Leute in ein Auto gesetzt, haben gesagt, also ihr fahrt jetzt mal nach Wien und ihr fahrt nach München und ihr fahrt nach Bozen und ihr fahrt und guckt euch tolle Bäcker an. Ja? Und dann sind sie zurückgekommen mit Fotosafari und so weiter. Darüber haben die sich natürlich auch alle sehr gut kennengelernt. Sie saßen nur mit Leuten im Auto, mit denen sie sonst nichts zu tun haben und haben über Geschmack diskutiert und was ist eigentlich geile Backware und was bringt was und was nicht und was ist nur Show und wie viel braucht's und am Ende kam dann eben raus, dass wir ein Markenprofil hatten, das ungefähr besagt hat, dass sie der Handwerksbäcker für den vollsten Geschmack sein wollen. Wohlgemerkt, in einem Hypermarkt, also in einem Food-Non-Food-Angebot, ja, da haben sie die Interspar-Backstube ist die Handwerksbäckerei für den vollsten Geschmack. Und da standen ganz viele Dinge dann drumherum, was das dann alles sein soll und was dann dazugehört. Und dann haben wir eben uns ausgemalt, was hat denn der Handwerksbäcker für den vollsten Geschmack? Der backt natürlich vom Mehl weg und nicht mit irgendwelchen Backmischungen. Und der macht natürlich, das muss natürlich alles wuchtiges Backtheater sein, wie das präsentiert ist. Und das muss rustikal sein. Und natürlich muss der, logisch waren sich auch alle einig, weiß ich noch, war so ein Typ aus dem Vertrieb, der da richtig, wir brauchen natürlich auch das geilste Brot in Österreich. Ja, also es muss, Brot muss wirklich, also Brot verkauft man nicht viel, ne, der Brot geht immer weiter zurück, der Absatz, Gebäck geht hoch, weil das eben convenienter ist und schnell, aber wir wissen alle, einen guten Bäck erkennst du am Brot. Ja, also das ist einfach das Ankerprodukt.
Signature-Produkt.
Das Brand ist, Shaper. Ja,
so. Ja, genau.
Naja, und dann haben wir halt so darüber geredet. Und dann meldete sich, weiß noch ganz genau, meldete sich so ein Backstubenmeister, der in dem ganzen Prozess eigentlich wenig gesagt hat, weil die sind ja recht wortkarg, diese Handwerker. Die muss man immer so ankicken, dass sie dann auch mit in die Gruppendiskussion kommen. Und der meinte, er hätte mal eine Frage. Also wir hätten ja gesagt, wir wollen Handwerksbäckerei für den vollsten Geschmack werden. Ja, wollen wir. Ja, und uns wäre schon klar, was das beste Brot ist. So, ja, das wisst ihr ja am besten. Ihr seid ja die Backstubenleiter, ihr seid ja die Bäcker. Ihr könnt uns ja sagen, was ein gutes Brot ist. Ja, könnt ihr jetzt auch sagen. Also das ist relativ eindeutig. So ein gutes Brot, was ein gutes Kruste-Krume-Verhältnis hat und eine lange Frischheit und einen vollsten Geschmack. Also unter einem 2-Kilo-Leib braucht man da nicht anfangen. Und da ist allen Leuten, die für Vertrieb zuständig waren und für Verkauf im Supermarkt, ist natürlich alles aus dem Gesicht gefallen, ja, weil sie gesagt haben, sag mal, aber sonst geht's euch gut, ja. Brotlaibe
in Single-Haushalten,
in Single-Haushalten verkaufen, ja. Also das wird nicht funktionieren, ja, vergesst es. Also das können wir nicht machen. Und so ungefähr war dann auch die Rückmeldung, also großes Raunen und so weiter. Und dann haben wir halt dafür gesorgt, dass der Backstubenleiter doch auch nochmal zu Wort kommt. Und dann hat er nur noch eine Sache gesagt, meinte, ja, er wollte ja auch nur wissen, wie ernst wir das nehmen. So.
Okay.
Und daraufhin haben wir die Sitzung unterbrochen und beziehungsweise oder abgeändert und haben gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir setzen uns hier in Gruppentischen zusammen und jetzt nehmen wir mal für eine halbe Stunde an, wir würden Großbrote backen bei der Interspar-Backstube. Entwickelt mal alles, was dafür nötig ist. Guckt aufs Markenprofil und fragt euch, wie könnte man es hinkriegen, dass das wirtschaftlich auch funktioniert. So, und jetzt spule ich mal 10 Jahre vor. Ich bin neulich wieder in Österreich gewesen, ich bin da selten, und bin in die Interspar-Backstube gegangen und tatsächlich, die haben noch immer heute standardmäßig im Programm 7 Großbrote, standardmäßig. Das ist die größte Großbrotsortiment, was ich kenne von einem Bäcker in dieser Dimension, 70 Filialen, 8 Backstuben.
Für meine Hörer kurz kommentiert, Lukas hat gerade das Prospekt des Bäckers hochgehalten und ich habe also diese 7 Backsorten, diese 7 Brotsorten gerade selber gesehen.
Und weißt du, das ist ein, dieses Produkt wäre nie entstanden, wenn die nicht angefangen hätten, darüber zu diskutieren. Und wenn die nicht einen Raum gehabt hätten, in dem sie auch miteinander diskutieren können, ohne sich gleich wieder abzuschalten und wieder niederzumachen, ja. Das ist nur in dem geschützten Raum möglich. Und daraus ist aber ein bis heute ein Treiber für sie geworden, denn das ist du kommst dahin, es ist immer noch das Ankerprodukt, weil sie eine geile Verkaufstechnik entwickelt haben und, ja.
Super, also ganz tolles Beispiel. Auch insbesondere, ich versuche ein bisschen zusammenzufassen, ja, was alles in dieser Geschichte drinsteckt. Das eine ist, es ist ja auch eine Geschichte entstanden, die wahrscheinlich dieser Backmeister, der sich da gemeldet hat, der war ja auch kulturbildend. Weißt du noch damals, wo der Erwin in diesem Meeting, das wird ja auch weitergetragen. Das prägt dann auch einen bestimmten Entscheidungsfilter. Ne? Wie entscheiden wir eigentlich hier? Wer sind wir? Ne? Das heißt, da ist etwas im Kern, hat sich verändert in der Haltung. Und was du auch sehr schön rausgearbeitet hast, einfach Marke entsteht immer aus Spitzenleistung. Und dieses Bekenntnis zu der Spitzenleistung, das war ja so Teil des Prozesses, den ihr dann angestoßen habt, dass die Leute sich erstmal bewusst wurden, zu welcher Spitzenleistung wollen wir uns denn eigentlich bekennen? Ne? Der volle Geschmack etc. Dann nehme ich mit, systemische Markenprozesse sind nachhaltig erfolgreicher. Ja, ich wiederhole das nochmal, systemische Markenprozesse sind nachhaltig erfolgreicher, weil wir hier über lebende Systeme ja sprechen. Also das ist wie der Gärtner, der halt auch den ganzen Garten in Betracht ziehen muss. Die Bodenqualität, die, was weiß ich, Sonneneinfall, wie viel Niederschlag ist da. Und nicht mal eben eine wunderschöne, exotische Pflanze einfach reinbringt, Loch gräbt, einpflanzt und sich dann wundert, dass sie da nicht gedeiht. Ja. So, das wäre sozusagen der alte Prozess und das ist gerade beschrieben hast, ist Gartenarchitektur und alle arbeiten mit, diesen Garten so zu schaffen. Also großartige Geschichte, exakt. Super.
Nein, aber das ist jetzt, genau, du benennst es genau richtig. Also ich würde es genau so sagen. Ja.
Sehr schön. Ja, das, wir könnten jetzt da, können wir jetzt tiefer noch weiter, aber ich würde jetzt gern.
Genau. Also sag bitte.
Nee, hast du einen Impuls? Weil ich habe auch einen Impuls, aber sag in welche Richtung wir weitergehen.
Also die größte Gegenwehr, die ich zu dieser Geschichte immer bekomme, wenn ich sie erzähle, dieser oder ähnlichen Geschichten, ist, das geht doch gar nicht. Das war doch Zufall. Das kann doch nicht in unserem Unternehmen würde das nicht funktionieren. Ja. Und das Faszinierende daran ist, es ist ja gar nicht schwierig. Also es ist ja gar nicht, oder es ist ja gar nicht, also wir brauchen nicht. Die Frage ist immer, die können sich das ja auch leisten. Das ist ja so ein großer Bäcker. Ja, so, die haben ja 70 Filialen, die können sich da auch, die können sich leisten, sich zusammenzusetzen und, und. Und es kommt nicht darauf an, ob man sich das leisten kann. Es kommt darauf an, ob man sich das leistet. Also, weißt du, wir haben ja auch nicht, die müssen ja immer über Produkte entscheiden. Die Frage ist einfach nur, machen sie das auf die richtige Art und Weise oder nicht? Ja? Wir kommen ja gar nicht mit einer Zusatzaufgabe. Wir kommen dazu, dass wir die Aufgaben, die ohnehin anliegen, nur anders lösen. Und ja, manchmal stecken wir mehr Aufmerksamkeit in das eine und weniger in das andere, dadurch, dass wir das jetzt umbauen. Aber das zielt auf die Alltagsprozesse der Organisation. Wir machen nicht jetzt noch was obendrauf. Es ist nicht nur die Kirsche auf dem Kuchen, es ist der Kuchen selbst. Ja?
Das erinnert mich so praktisch. Wir haben jetzt gerade keine Zeit, uns mit Marke zu beschäftigen, weil wir haben ja dieses große Kundenzufriedenheitsprojekt.
Ja. Ja, das ist so irre. Das ist so irre, weil man, also das habe ich sehr häufig, vor allen Dingen in den Anfangsphasen von so Projekten, dass mir gesagt wird, wir könnten uns jetzt damit gerade nicht auseinandersetzen. Und das,
So, jetzt wollen wir
ja.
für die Hörer das kurz nochmal so fassbar machen. Das heißt, Marke durchzusetzen in Organisationen ist eben auch das anschlussfähig zu machen an das, was sowieso getan wird, wo sowieso Geld investiert wird, wo sowieso Zeit reinfließt. Und zu sagen, Marke ist hier ein Instrument, was euch diesen Aufwand, diese Energie, dieses Geld halt vielfach verzinst und effizienter diesen ganzen Prozess gestaltet, weil es eben fokussiert. Weil sonst hast du immer also du hast ja keinen Bezugspunkt, an dem du bestimmte Entscheidungen dann fällen kannst. Das könnten
Genau,
wir vielleicht
ganz genau. Also
so den Leuten
ich habe das
mitgeben.
mal, das kommt auch vom Institute of Brand Logic oder den Diskussionen, die wir da geführt haben. Wenn man Marke als Managementsystem versteht, dann heißt das ja übersetzt, also heute begegnen wir vielen Unternehmen, die sagen, ja, Führung der Marke ist eine Aufgabe des Unternehmens. Ne? Führung der Marke, das muss man irgendwie auch klären. Und ich sage, stimmt nicht, ist falsch. Führung der Marke ist nicht die Aufgabe, die du hast als Unternehmer. Die Aufgabe ist Führung über Marke. So, du stellst die Marke ganz nach oben und sorgst dafür, dass alles sich darauf ausrichtet. Und die ist das erwartbare Ziel. Ja? Das ist die Schablone, vor der wir alles betrachten und anschauen. Das ist Führung über Marke. Und das macht Unternehmen sehr viel erfolgreicher. Und auch dafür kann ich ein schönes Beispiel geben, weil ich begegne natürlich auch immer wieder Unternehmen, die sind, und das ist gerade so ein aktueller Trend, ich habe jetzt viel mit Medien zu tun, da ist das ganz furchtbar schlimm, aber bei anderen ist das schon auch so. Customer Centricity, Kunden und Kundenzufriedenheit, das ist ja, wird ja gerade vor sich hergetragen wie der Heilige Gral. Alle müssen immer, also wir müssen gucken, was der Kunde macht, wir müssen gucken, was der Kunde macht, ja, und dann müssen wir ganz genau, also so, dass man dem Kunden auch mal irgendwas anbietet. Das gerät da ein bisschen in Vergessenheit, aber vor allem, und das ist das, ich habe ja gar nichts dagegen, dass man sich mit dem Kunden auseinandersetzt. Man sollte den sehr gut kennen und seine Bedürfnisse und Motive. Das ist alles super, ja. Aber man trimmt die Organisationen darauf, dass sie sich nur noch mit der Ausmessung des Kundenverhaltens beschäftigen und dann sehr kurzfristig kleinteilige, nachkommastellenhafte Ableitungen daraus zu treffen. Und das ist so trist. Ja, während ich eigentlich hergehen könnte und natürlich sagen könnte, weißt du, ich habe da Mitarbeiter, die arbeiten teilweise seit Jahren für mich, die sind sehr gut im Thema, weil die beschäftigen sich von morgens bis abends damit, die kennen sich echt wirklich gut aus. Wie wäre es denn, wenn wir uns mit denen gemeinsam darauf einigen, wo wir inhaltlich eigentlich hinwollen, und dann lassen wir die einfach mal machen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, was ich tue, in dem Versuch, das Erlebnis der Marke zu verbessern und den Ruf der Marke noch stärker und klarer herauszuarbeiten, ist, selbst wenn es dann geschäftlich kein Erfolg wird, vom Markt immer zu verstehen. Das ist gar kein Fail. Das ist einfach nur, okay, die haben es probiert, aber dann haben sie danach gemerkt, ah, deswegen funktioniert es nicht, und dann haben sie es halt wieder gelassen und gehen halt in was anderes. Es ist folgerichtig. Es ist auch für die Rezipienten nachvollziehbar. Und du kannst gar nicht so peinlich falsch liegen, außer dass du halt mal ein paar Kröten versenkst. Aber das tut jeder Unternehmer immer, egal wie viel er ausmisst.
Sehr gut. Ich habe eine Idee. Das habe ich noch nie gemacht in dem Podcast, aber ich würde gerne mit dir Buchroulette spielen,
Okay.
weil du so wunderbar formulierst und in deinem Buch sind auch diese kleinen Seiten so eingestreut, ne, wo immer so ein Satz steht. Und ich schmeiß dir einfach so drei Sätze mal hin und du rappst darüber zum Thema Markenphilosophien. Das wichtigste Wort, Doppelpunkt, nein.
Markenführung geht es immer darum, zu sagen, was ich nicht tue. Weil die Möglichkeiten zu tun sind ja sehr vielfältig. Und ich habe tausend Dinge, in die ich mich bewegen kann. Aber wenn ich nun mal festgelegt habe, dass ich in diese Richtung gehe, dann kann ich das andere eben nicht tun. Wenn ich sage, ich bin ein Qualitätsführer, dann kann ich nicht, auch nicht, weil ich mir gerade Auslastung kaufen muss, schnell mal billig hier ein bisschen Menge verklackern. Ja? Weil das meine ganze Organisation lähmt.
Super. Abgrenzung ist Markenstärke. Nächster Satz. Von innen nach außen.
Das ist, was ich gerade beschreibe. Es ist total hübsch, dass wir alle so viel auf Customer gucken, Kunden und uns Marfos angucken und Fokusgruppen machen und so weiter. Aber wir gehen natürlich immer oder uns Berater holen, ja. Aber wir gehen natürlich immer nach draußen und denken, die wären schlauer als wir. Dabei sind wir die Wissensträger und wir haben so viel Idee darüber und so viel Know-how darüber, was unser Angebot kann, warum es so entstanden ist, wie es entstanden ist. Und deswegen ist die Entwicklungsrichtung viel richtiger, wenn man sagt, wir fangen mal von innen an und gehen dann nach außen. Dann schauen wir uns die Resonanz davon an und justieren wir wieder. Aber die Entwicklungsrichtung muss aus den Stärken sein, die man hat. Ja.
Also Wertschätzung auch den Menschen und der eigenen Organisation gegenüber. Ne? Also keine FOMO, da draußen ist immer das Glitzernde, sondern Besinnen auf die Wurzeln.
Natürlich, ganz
Super.
genau, ja.
Super. Suche den Inhalt, finde die Form.
Oh, das ist wunderschön. Das ist tatsächlich auch in der Formulierung ein Spruch, der hängt im größten Besprechungsraum der Firma Finstral. Da habe ich den als Berater dann kennengelernt und die haben sich schon immer daran gehalten oder seit langer, langer Zeit. Was heißt, suche den Inhalt, finde die Form? Das ist wirklich ein geflügeltes Wort, was ich in meinem Arbeitsalltag sehr häufig benutze, weil meine Finstral-Kollegen das eben auch sehr auf den Mund nehmen. Wir kümmern uns immer erst darum, was wir machen wollen, bevor wir nach der Lösung suchen, wie wir es machen. Und deswegen ist dieser Hinweis, suche den Inhalt, finde die Form, ist immer ein Hinweis darauf, fang nicht zu früh an, dir über das Wie Gedanken zu machen oder dich da auch reinzuträumen. Ja? Lass uns die Messe machen. Wir gehen auf die Messe sowieso und so weiter und so weiter. Und dann machen wir dies und das und das. Ja, warum gehen wir denn auf die Messe? Was wollen wir denn erreichen? Ja, also erstmal, was wollen wir erreichen? Dann können wir uns immer noch entscheiden, dass Messe die beste Form ist. Aber vielleicht wäre es ja auch eine gute Form, ein Kundenevent zu machen. So.
Super. Social Media ist die Antwort. Was war nochmal die Frage?
Genau. Ganz,
Genau.
ganz genau.
Super. Vielen Dank. Da hast du mit Bravour bestanden. Echt toll. Und auch das zeigt auch die Qualität dieses Buchs, ne? Also da sind diese Impulsseiten dazwischen. Ich bin begeistert. So, zum Abschluss. Wir haben schon unsere Stunde hinter uns. Ich mache aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt einen
Gerne,
schönen
gerne.
Abschluss bringen. Und zwar, ihr habt 10 Thesen formuliert zur neuen Öffentlichkeit. Und ich habe nur eine rausgepickt und dann würde ich sagen, welche liegt dir noch am Herzen, worüber du sprechen möchtest? Und zwar vom Plan zur Überforderungskompetenz. Was meint ihr damit? Vom Plan zur Überforderungskompetenz.
Es ist noch schlimmer, Olaf. Wir sagen sogar vom Plan zur Überforderungsbewältigungskompetenz. So. Und
Oh wow, das Wort ist so lang, das hab ich sozusagen
richtig,
innerlich
genau.
abgekürzt. Das ist ja wie Donaudampfschifffahrt Gesellschaftskapitän.
Richtig, genau.
Also es ist
Und die
Überforderungsbewältigungskompetenz. Okay.
Überforderungsbewältigungskompetenz ist, das kommt gar nicht von uns, das ist das haben wir sozusagen aufgeschnappt, ja. Aber wir finden, dass es eben ganz wunderbar beschreibt, vor welcher großen Aufgabe wir stehen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Überforderung ist der Default-Modus unserer Zeit. Ja? Und wir glauben halt, dass Marke ein Beitrag zur Überforderungsbewältigungskompetenz ist. Denn wenn ich mich auf ein Markenprofil einige und damit inhaltlich das Ziel vorgebe und wir uns alle einig sind darüber, dass wir in die Richtung laufen wollen, dann kann da draußen der Wind stürmen und die Ideen ranschwemmen und auch die Herausforderungen ranschwemmen, wie sie denn eben wollen. Das Markenprofil hilft mir, diese Überforderung zu bewältigen. Das schafft mir die Kompetenz in der Organisation, diese Überforderung zu bewältigen. Und Ein Plan könnte das nicht so gut, weil ein Plan muss ja schon vorgeplant sein. Aber dafür ändert die Welt halt einfach zu schnell ihren Lauf zurzeit. Ja, weil wir in einer großen Veränderungs- und Umbruchsphase sind, ist gar nicht das absehbar. Aber das inhaltliche Ziel zu formulieren, ist halt ein Beitrag dazu, diese Überforderungsbewältigungskompetenz zu entwickeln, die aus unserer Sicht enorm wichtig ist. Und wenn du mir erlaubst, kurz, warum haben wir 10 Thesen zur Öffentlichkeit, ein ganzes Kapitel zur Öffentlichkeit? Mir war das wahnsinnig wichtig, dass man ein Markenbuch, dass zu einem Markenbuch eben auch dieses Thema gehört. Wir sind einfach in einer sich wandelnden Öffentlichkeit mit großen Dingen, die ganz anders sind, und sich viel umfangreicher verändern, als viele von uns immer noch denken. Ja, also wir sind ja die Leute, die heute in Charge sind, das sind Leute, die sind noch in einer ganz anderen Öffentlichkeit aufgewachsen, als die, in die wir gerade gehen. Und wir müssen, jeder ist, der Führung und Management macht, muss sich die Ruhe und die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet denn das wirklich, dass wir verlustfreie Kopien haben? Was bedeutet denn das wirklich, dass wir keine Massenkommunikation mehr haben, sondern nur noch in Nischen und, ja? Und diese Auseinandersetzung damit, die gehört für mich in dieses Marken, in diese Markenbetrachtung mit hinein, einfach um diesen weiteren Blick zu haben, weil man das kennen muss, ja.
Das ist toll. Auch wieder ganzheitlich und unterscheidet es auch von anderen Markenbüchern, weil es wieder sozusagen so ein holistischer Blick auf das Thema ist. Zum Abschluss würde ich euer letztes Kapitel in den Fokus rücken, und zwar ihr betrachtet da Marke als Mittel zur Transformation. Und dass wir da nochmal kurz drüber sprechen, was die, und muss nicht vollständig, aber so die drei wichtigsten Punkte, die Markenverantwortliche, eventuell junge Markenverantwortliche, die sozusagen jetzt gerade am Anfang ihrer Karriere sind, beachten sollten, mitnehmen sollten, ne? Aus der Erfahrung heraus und aus dieser Denke.
Also, Marke, also alle Unternehmen oder also Unternehmen, die gerade vor der Aufgabe der Transformation stehen, für die ist Marke ein wunderbares Mittel. Hahaha, wie lustig, welches Unternehmen steht gerade nicht vor der Transformation? Ja, so, also mit anderen Worten, Marke könnte für euch alle da draußen ein fantastisches Mittel sein, um Transformation, die dringend notwendige Transformation, zu treiben, ja, und ja, eben voranzubringen. Was wir mit Marke machen, ist, wir beschreiben, wie wir unseren Status quo verschieben wollen. Ja, also wir sagen ja, wir schreiben ja sozusagen die bessere Version dessen auf, von dem, was wir gerade hinkriegen. Ja, also wir haben ein tolles Angebot und wir schreiben also auf, so cool, wie es eben sein könnte. Und jetzt geht es halt darum, wie wir da hingehen. Und als dieses Mittel, darin liegt aus meiner Sicht auch die wahre Superkraft von Marke, die viel zu wenig besprochen wird. Also, ja, auch, ich habe schon viele Markenkraft-Episoden gehört. Auch da ist es manchmal, denke ich mir, guckt doch mal hin, Leute, beschäftigt euch doch mal mit der Organisation, die Marke machen muss. Es ist ja schön, sich wissenschaftlich darüber zu unterhalten, wie Marke wirkt und wann sie gewirkt hat und was weiß ich. Aber dahinter saßen immer irgendwelche Menschen, die an Wegmarken Entscheidungen getroffen haben. Und wie kamen sie dazu und in welcher Lage waren sie? Warum hatten sie überhaupt die Macht, diese Entscheidungen zu treffen? Ja. Das ist das Schöne, wenn ich ein Markenprofil habe, was die ganze Organisation führt, dann bedeutet das auch, dass ich alle dazu ermächtige, im Sinne des Markenprofils zu handeln. Und dann ist nicht mehr die Frage, darf das jemand entscheiden, sondern doch, das passt doch ganz gut dazu, was ich denke, oder? Oder auch umgekehrt, wenn jemand kommt mit einer blöden Idee, dann kann ich sagen, du, die Idee ist super, aber die passt halt einfach nicht zu unserer Marke, weil, und dann können wir eine inhaltliche Diskussion darüber führen und es gibt viel bessere Möglichkeit, dann nicht persönlich zu werden, sondern einfach einen inhaltlichen Austausch zu haben. So, und dann kommen zur Transformation natürlich die Dinge dazu, die ganz normale Führungs- und Change-Aufgaben sind, ja. Also man darf keine Hindernisse zulassen. Also eine Führung darf keine Hindernisse zulassen. Wenn du Leute hast, die dagegen stehen und die Chefetage lässt zu, dass diese Vorgesetzten in der Organisation sind, die dagegen stehen, dann sind alle anderen dahinter enttäuscht, weil sie sehen an dem Beispiel, ah, so ernst meinen sie es halt doch nicht. Ja? Du musst Dringlichkeit kreieren, du musst im Dialog bleiben, du musst rasche Erfolge bauen und so weiter. All diese Dinge sind wahr und richtig. Und die haben wir halt aufgeschrieben in diesem Kapitel Transformation, eben beschrieben, wie dann eben Marke jeweils dafür nutzbar ist, und das eben auch aufzumachen. Und das sind dann aber natürlich Sachen, die alle Leute, die sich mit Change und Transformation beschäftigen, durchlesen werden und sagen, ja, das steht ja in meinen Büchern auch drin. Was für die neu ist, ist, dass wir nicht uns auf irgendein komisches lass mal alle Teamwork machen oder Qualität ist unsere Hauptidee oder irgendein blödes Ziel, was nichts bringt, uns dabei irgendwie orientieren, sondern einfach Marke in den Mittelpunkt rücken.
Ja, super. Vielen Dank. Also Marke gibt uns den Grund, uns morgens aus dem Bett zu wälzen
Gerne.
Und immer wieder in die gleiche Organisation zu laufen, um gemeinsam an irgendetwas zu arbeiten, was dieser Markenprozess lebendig in meinem Kopf hat werden lassen und glaubwürdig wurde, weil selbst, wie hieß er, der Bäckermeister?
Ah.
Der Heinz damals, ne? als er die Überprüfung gemacht hat, ob das Management das wirklich ernst meinte. Der Heinz, der hat das gefragt und danach, seitdem backen wir diese Riesenbrote. Also ich weiß, wofür ich stehe und deshalb gehe ich da jeden Morgen gerne hin.
Genau.
Und das ist das Ergebnis, was starke Organisationen ausmacht. Vielen, vielen Dank. Zum Schluss die klassische Frage, wenn du all den Markenverantwortlichen da draußen für einen Monat, ein Jahr einen Bildschirmschoner auf den Bildschirm zaubern könntest, da kann egal was draufstehen, ein Impuls, ein Zitat, eine Quelle, was würde da draufstehen?
Nimm deine Strategie ernst.
Nimm deine Strategie ernst.
So.
Super. Und damit dich selber. Lieber Lukas, ich danke dir. Das war ein ganz tolles Gespräch. Herzlichen Dank. Du warst auch sehr großzügig. Ich glaube, dass die Hörer da ganz viel mitgenommen haben. Und man hat gespürt, dass du die Dinge auch getan hast, über die du gesprochen hast. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Olaf. Ein großer Spaß.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.